ARD.
Haben Sie dann ein paar Tipps zum Entrümpeln?
Also all das, was man in Kartons stehen hat und sich denkt, ich gucke da einfach nochmal nach und das sind tolle Sachen, die brauche ich noch. Nee, die braucht ihr nicht mehr. Weg damit. All das, was im Schrank ganz hinten steht, braucht man nicht. Ganz schlimm finde ich auch, wir haben bei so vielen Haushaltsauflösungen unfassbar tolles Geschirr, das nie benutzt wurde. Ah. Wo ich mir denke, Mensch, benutzt es doch. Benutzt es. Du lebst jetzt.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast ist eine ganz außergewöhnliche Seelsorgerin. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, denn Liane Battea ist hauptberuflich Entrümplerin. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Dankeschön, freue mich, dass ich da bin.
Seelsorgerin, das hat schon auch seinen Grund und seinen Sinn, dass ich sie so nenne, denn sie entrümpeln nicht einfach ein Haus und werfen dann alles in Container und dann kommt das auf den Wertstoffhof. Sie versuchen da einfach noch ganz viel Schönes daraus zu gewinnen, aus dem, was Sie da finden, ne?
Ja, tatsächlich sehe ich mich gar nicht als Entrümplerin. Also wir bezeichnen uns eigentlich immer so als Lebensaufräumerinnen.
Oh, das ist auch schön.
Entrümpeln klingt, naja, es klingt halt nach genau dem, was es halt ist. Man nimmt Sachen halt und schmeißt sie weg. Und das machen wir ja im Prinzip so gut wie, also gar nicht, stimmt nicht. Wir schmeißen natürlich auch Sachen weg. Aber bei uns sieht so eine Lebensauflösung immer aus wie ein Umzug. Also wir kommen mit unserem Sprinter, wir kommen mit Bananenkisten, wir kommen mit Zeitungspapier, mit Säcken und packen da alles ein, was man sinnigerweise noch an Menschen weitergeben kann. Und auf dem Müll landet wirklich nur das, was nicht mehr weitergegeben werden kann, weil halt abgewohnt, weil halt also wirklich Müll. Es ist ja in jedem Haus immer ein bisschen Müll da und alles, was wir weitergeben können, kommt mit.
Wer schon mal ein Haus ausgeräumt hat von verstorbenen Eltern oder so, der weiß, das ist erstmal körperlich anstrengend, vor allem aber auch emotional natürlich total anstrengend. Was bekommen Sie denn für Rückmeldungen von den Menschen, die Sie beauftragen?
Ich würde jetzt mal sagen, so 95% der Menschen, die uns beauftragen, stehen vor einem Berg. Und zwar gar nicht so sehr vor dem Berg der Arbeit, der natürlich auch gewaltig ist, aber mehr vor diesem emotionalen Berg. Das sind Momente, die man dann einfach nochmal durchlebt. Man verliert sich so in Erinnerungsstücken. Also viele unserer Auftraggeber fangen oft schon selbst an, irgendwie so einen Haushalt aufzulösen und merken dann, sie kommen nicht weiter, weil dann hat man doch wieder ein Foto in der Hand oder ein Kleidungsstück und dann erinnert man sich dran, die Mama hat es bei dem und dem Anlass halt gerne angehabt oder auf diesem Foto waren wir da und da und dann zieht sich alles so in die Länge und dann kommen die auf uns zu und sagen, hey, macht doch sowas, könnt ihr mal gucken. Und für uns ist das schon auch mit Emotionen verbunden, obwohl wir ja in den meisten Fällen die Menschen gar nicht kennen. Wir kennen dann irgendwann unsere Auftraggeber, aber wir tauchen so tief in das Leben der Menschen ein, dass wir trotzdem halt irgendwie manchmal mit Emotionen zu kämpfen haben. Aber wir sind einfach weiter weg und dadurch wird die ganze Sache einfacher. Ja.
Aber das heißt dann, die Menschen übergeben ihnen dann tatsächlich das Haus und halten sich selbst dann auch zurück bei der Entscheidung, was passiert damit?
Ja, die meisten. Wir haben auch manchmal Leute, die sind dabei, die fragen, ob sie dabei sein dürfen und dürfen sie, wenn sie es möchten. Unser Rat ist tatsächlich aber eigentlich der, lasst uns machen und kommt, wenn es vorbei ist, weil es wirklich, es ist nicht schön im ersten Moment, wenn wir kommen. Es entsteht Chaos. Das weiß jeder, wenn er halt einen Frühjahrsputz zum Beispiel macht, du räumst alles aus den Schränken raus, dann ist erstmal Chaos. Und das ist bei uns natürlich auch der Fall. Wir nehmen ja jedes Stück in die Hand, gucken, kann das weiter, kann es nicht weiter. Und schön ist es, wenn wir wieder gehen. Also dann ist das Haus leer und es ist sauber und viele sehen das dann und sagen so, mein Gott, so habe ich mein Elternhaus noch nie gesehen. Ja. Ja, das ist das erste Mal, dass du wieder die leeren Räume siehst. Aber wir haben auch Leute, die dabei sind und ja, sich das angucken und dann aber oft sagen, ich muss jetzt mal wieder, ich muss jetzt mal wieder gehen, ich lasse euch mal, ich komme dann wieder.
Ja. Und die ganzen Gegenstände, Waschmaschinen, Betten, Regale und Schränke, das bringen Sie ja nicht auf den Wertstoffhof, sondern Sie bringen das in Ihre ehemalige Heimat nach Rumänien.
Genau,
ne?
Nach Rumänien. Ich bin ein Kind des Banater Berglandes, bin dort geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind dann nach dem Umsturz nach Deutschland ausgewandert. Also wir gehörten in Rumänien schon zur deutschsprachigen Minderheit. Und ich war dann lange Jahre nicht mehr in Rumänien. Ich weiß gar nicht, 16 oder 17 Jahre war ich einfach nicht mehr dort. Und nachdem meine Kinder dann geboren wurden, hatte ich von jetzt auf gleich total Heimweh. Also ich hatte irgendwie so diese Sehnsucht nach meinen Wurzeln. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhing, dass ich halt plötzlich Verantwortung halt irgendwie für ein neues, kleines Leben hatte. Und dann habe ich meine Eltern so lange genervt, bis sie gesagt haben, okay, komm, wir gehen dahin, du hörst ja eh nicht auf halt irgendwie. Und dann kamen wir dahin und es war dann zu einem Zeitpunkt, als Anina, so heißt die Stadt, in der ich geboren bin, als es dann ganz furchtbares Bergbauunglück gab. Also es war eine Bergbauregion.
Wann war das denn, in welchem
2006.
Jahr? Okay.
Und danach wurde beschlossen, dass der Bergbau in Rumänien oder in Anina eingestellt wird, weil... Naja, dieses Unglück passiert war, Braunkohle eh kein Thema dann halt irgendwie mehr war, da hätte halt sehr viel investiert werden müssen und so. Und alles, was in dieser Stadt aber war, hing halt in irgendeiner Form mit diesem Bergbau zusammen. Ja. Und nachdem dieser Beschluss dann gefallen ist, war die Stadt wie in so einer Schockstarre. Und ich kam dahin, das war im Sommer diesen Jahres und irgendwie war alles so... Also so anders, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich hatte das in meiner Erinnerung idealisiert und ich hatte eine total schöne Kindheit, trotz der schrecklichen Ceausescu-Diktatur, in der ich aufgewachsen bin. Und ich habe dann beschlossen, ich muss was tun. Ich kann nicht einfach halt irgendwie nur alles schrecklich finden, ich muss was tun. Und dann fing ich an, Päckchen zu packen, habe da Geschenke hingeschickt von meinen Kindern, halt irgendwelche Spielsachen, Klamotten und so. Und dann entwickelte sich so eine Spirale, dass mich Leute angesprochen haben im Kindergarten und gesagt haben, hey, ich habe auch Zeug, ich gebe dir das. Und dann wurde das irgendwann so viel, dass ich beschlossen habe, ich kann das privat nicht mehr machen, ich brauche da eine vernünftige Struktur im Hintergrund. Und dann haben wir vor 16 Jahren einen Verein gegründet, mit dem wir seitdem humanitäre Hilfe machen.
Also genau. Das geht weit über die Umzüge auch hinaus, das da sprechen wir nachher auch nochmal ganz ausführlich drüber. Ihr Unternehmen heißt ja Wertvoll, ist in Würzburg ansässig und das betreiben Sie mit Ihrer Geschäftspartnerin und Freundin, Claudia Hahn heißt sie.
Genau,
die, ne?
Ja.
Und Sie haben auch keine Männertruppe angestellt, das habe ich mir gleich am Anfang so gedacht. Naja, die zwei Girls, die sitzen im Büro, ne, und schicken dann die Jungs rum, nix, das machen Sie echt selber.
Ja, das machen wir selber und es ist total lustig, weil... Also es läuft normalerweise so ab, wenn wir angefragt werden, dann gehen wir hin zu einem Besichtigungstermin und in 9 von 10 Fällen werden wir dann gefragt so, ja und wann kommt dann Ihre Mannschaft? Und wir sagen dann, unsere Mannschaft ist hier. Und dann gucken die erstmal, ja wie, ihr zwei Frauen? Ja, wir zwei Frauen. Nee, wir machen das wirklich alleine. Wenn ganz schwere Arbeiten anstehen, es passiert keine Ahnung in, weiß ich nicht, in einem von 20 Fällen, dass wir halt sagen, wir brauchen Hilfe, dann dürfen unsere Männer mal mit ran. Und dann helfen die mit, aber alles andere machen wir.
Aber Sie sind so eine zarte Person. Tragen Sie auch eine Waschmaschine?
Ja.
Echt?
Ja.
Das ist ja beeindruckend. Es kommt wahrscheinlich dann schon auf die Technik auch
an.
Es
kommt auf die Technik drauf an. Wir haben Tragegurte und meist macht dann einfach auch irgendwann die Erfahrung und die Übung. Also wir können uns das Fitnessstudio irgendwie sparen, weil wir haben unser tägliches Fitnesstraining und das geht schon.
Und handwerklich geschickt müssen Sie ja auch sein. Sie müssen mal einen Schrank auseinanderbauen und so weiter.
Ja.
Haben sich alles drauf geschafft?
Ja. Wow. Ja, ist kein Problem. Und es ist tatsächlich auch, ich bin totaler Fan von diesen, es gibt ja diese Bildchen, ne, wo Frauen halt irgendwie so patent mit Kittelschürze oder Kopftuch und dann yes, we can. Ja, verflixt, wir können das
sehr,
das einfach.
Wenn Sie dann so ein Haus befreien, nenne ich es mal, entrümpeln, sagen wir ja nicht mehr.
Nein.
Da wohnen Sie dann auch tatsächlich im Haus?
Ja, also wenn wir weiter weg sind aus Würzburg. Also wir sind zwar ansässig in Würzburg, aber wir tingeln durch die gesamte Republik.
In ganz Deutschland?
In ganz Deutschland, genau. Und wenn wir Aufträge haben, die nicht im Pendelbahnbereich sind, dann übernachten wir vor Ort. Also es macht ja keinen Sinn halt irgendwie. Dann würdest du ja mehr Zeit auf der Strecke irgendwie verlieren, wie du halt arbeiten könntest. Und dann reisen wir an mit unseren Isomatten und Schlafsäcken und oft mit unseren Hunden. Ja, und die Baustellenhunde, die dürfen dann auch mit. Dann haben wir dann Hundebettchen dabei, unsere Kaffeemaschine, eine Flasche Wein und halt, na, was man halt so braucht, damit man sich's gemütlich macht. Und dann übernachten wir dort in den Häusern. Und die einzige Vorgabe, die wir haben, ist im Prinzip, dass man die Häuser heizen kann, dass halt Heizung funktioniert und halt warmes Wasser, weil die Arbeit, die wir machen, ist halt staubig, schmutzig und waschen ist halt irgendwie schon wichtig für uns. Aber ansonsten schlafen wir da. Wir ziehen dann da ein und gehen wieder,
das
wenn wir fertig
witzig
sind.
Ja, und für die Kunden ist es gut, weil sie keine teuren Hotelkosten übernehmen müssen, ne? Wow, also ich bin schon jetzt schwer beeindruckt. Jetzt gibt es erstmal Ihren Lebenslauf, den bekommt bei uns jeder Gast.
Ja.
Auch Sie, und ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen.
Ja. Mein Name ist Liane Batea und ich bin eine Lebensaufräumerin. Wir packen das Leben von Menschen in Kartons und schmeißen es nicht einfach weg. Es kommt anderen zugute, die sich unseren Lebensstandard niemals leisten könnten. Geprägt haben mich meine Kindheit im rumänischen Anina, die Auswanderung nach Deutschland und mein Leben als Fundraising-Managerin. Irgendwann habe ich die teuren Kleider gegen Sicherheitsschuhe und Arbeitskleidung getauscht. Meine Arbeit erfüllt mich, manchmal ist sie emotional, manchmal anstrengend und oft auch skurril. Aber in erster Linie bin ich dankbar, dass ich etwas bewegen kann. Ich wünsche mir einfach nur, dass Menschen endlich wieder anfangen, mehr zu lieben, zu leben und zu lachen. Das Leben ist jetzt. Und ich träume davon, mit meinem Mann in ferner Zukunft selbst wieder in meinem alten Heimatort zu sitzen und ein Glas Rotwein zu trinken. Wie schön.
1977 sind Sie geboren in Anina in Rumänien. Das ist, wie Sie schon gesagt haben, Banater Bergland an der Grenze zu Serbien. Wie haben Sie denn da gelebt als Kind? Also war das ein Leben jetzt auch in Armut, müssen wir uns das so vorstellen? Weil Ihre Eltern hatten ja gute Jobs, die Mama war Lehrerin, der Vater Klimatechniker. Wie war das in Ihrer Kindheit?
Ach mal, Armut ist halt so ein Wort. Ich finde, Armut ist so ein Wort, das kennt man ja irgendwie auch nur aus reichen Ländern. Menschen, die in einem Land aufleben, in dem eben nicht alles so in Hülle und Fülle ist, wie jetzt bei uns hier in Deutschland, die würden ihr Leben, glaube ich, gar nicht unbedingt als arm bezeichnen. Mhm. Ich habe eine andere Kindheit, als es Kinder hier zu der Zeit hatten. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich halt irgendwie einen Mordsmangel halt hatte. Natürlich war vieles halt irgendwie eigenartig, aber meine Eltern haben es fantastisch geschafft, das, was komisch war, von mir fernzuhalten und mir einfach eine liebevolle und schöne Kindheit zu ermöglichen. Mhm. Ich habe eine freie Kindheit gehabt, viel draußen, viel mit Freunden unterwegs. Die wussten, wo ich bin. Damals, also von Handys gar keine Rede, aber bei uns gab es im gesamten Block, in dem wir gewohnt haben, ein einziges Telefon. Ja, da war nicht mal mit Ruf mal eben an. Es war halt klar, um die Uhrzeit bin ich daheim, dann war ich halt da. Aber also ich möchte nicht tauschen. Ich würde meine Kindheit ungern eintauschen.
Ja, und was war da eigenartig, was Sie gerade gesagt haben? Manche Dinge waren schon etwas anders.
Naja, zum Beispiel gab es bei uns einfach in einem Supermarkt, konntest du nicht hingehen und gerade mal eben Eier oder Milch oder Butter kaufen. Es gab Leben auf Kartell, ja, Lebensmittel auf Kartellmarken. Und da hast du dich halt dann mal angestellt und standst dann manchmal eine Stunde, manchmal auch vier Stunden, um Eier zu kaufen. Und wenn du an der Reihe warst, dann waren die Eier halt alle. Ja, dann musstest du halt wieder warten. Also das war schon mit Entbehrungen halt irgendwie verbunden. Und ich kann mich erinnern, ich wollte als kleines Mädchen unbedingt eine Jeans haben. Ja, ich wollte so gerne eine Jeans haben, gab's aber halt einfach nicht. Es gab im Nachbarort, die nächstgrößere Stadt, gab's einen Markt, der fand, glaube ich, einmal im Monat statt, so ein Serbenmarkt. Die kamen dann mit Jeans und haben welche verkauft, aber für Kinder gab's halt keine. Ja. Das war für mich dann total toll. Ich hatte meine erste Jeans, als wir nach Deutschland ausgewandert sind.
Mit 13?
Mit 13,
wow.
Genau. Ja.
Sie sind ja nach dem Sturz des Diktators Ceausescu dann mit ihren Eltern nach Deutschland eben gekommen. Haben Sie denn als Kind, also bis Sie 13 waren, da irgendwas mitbekommen von diesem diktatorischen Regime oder haben Ihre Eltern das eigentlich ferngehalten von
Ihnen? Nee, ich habe das schon mitbekommen. Meine Eltern haben ja einen Ausreiseantrag gestellt, irgendwann in den 80er Jahren, genau weiß ich es nicht mehr. Und also aus einem kommunistischen Land willst du nicht ausreisen, zumindest denkt das das Regime. Ja. Und als meine Eltern den Antrag gestellt hatten, war es dann sofort damit verbunden, also dass meine Mama aus dem Schuldienst entlassen wurde, weil sie als unwürdig erachtet wurde, die rumänische Jugend zu erziehen. Dann war sie ein Jahr lang zwangsarbeitslos und das habe ich natürlich mitbekommen. Da war ich ja schon in einem Alter, wo ich das halt live erlebt habe. Wir haben auch ganz in der Nähe der Schule gewohnt und meine Mama kam schon als Lehrerin zur Welt. Die ist durch und durch Lehrerin. Die ist inzwischen schon eine ganze Weile in Rente und unterrichtet nach wie vor auch in Würzburg an der Uni und so. Die lebt und liebt ihren Beruf.
Toll.
Und Mama hat richtig gelitten in der Zeit und das habe ich natürlich mitbekommen. Und dann sollte sie nach einem Jahr wieder arbeiten, weil Arbeitslosigkeit und Kommunismus verträgt sich nicht. Und dann wurde sie abkommandiert zum Kohlewaschen im Bergwerk, ja, und hatte da aber das Glück, dass der Bergwerksdirektor, war das damals, glaube ich, gesagt hat, ich lasse nicht zu, dass meine ehemalige Klassenlehrerin das macht und hat ihr verbotenerweise quasi einen Bürojob halt irgendwie gegeben. Das war ihr Schüler früher, Ja, und Papa wurde natürlich auch halt irgendwie gegängelt und aus der Partei entlassen und ohne Parteibuch warst du halt im Prinzip niemand.
Dann sind Sie mit 13 nach Deutschland gekommen, da mussten Sie dann nicht mehr nach Eiern anstehen. Wie war denn dieser Übertritt in dieses andere Land? Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Am Anfang war es total spannend natürlich, das kannte ich ja alles nicht. Also hier war halt irgendwie alles bunter, größer, anders, also komplett anders. Ich kann mich erinnern an eine meiner lustigsten Erlebnisse. Wir kamen nach Nürnberg in so ein Übergangslager und dann waren wir das erste Mal in so einem riesen Supermarkt hier. Ich weiß nicht, was das war, Edeka oder was auch immer. Und da gab es Kiwi, kannte ich natürlich nicht. So was Exotisches gab es in Rumänien nicht. Und dann habe ich meine Eltern halt gebeten, mir eine Kiwi zu kaufen. Haben sie dann auch gemacht. Und ich kannte halt nur Obst, in das man reinbeißt.
Oh,
ja? So. Und dann habe ich in diese Kiwi gebissen und hatte halt dann entsprechend dieses Fell im Mund. Habe dann lange keine Kiwis gemocht, weil ich das einfach total seltsam fand.
Aber Liane, das wird sehr gesund sein. Meine Tochter isst die immer mit Schale Kiwi.
Ernsthaft?
Ja, ich finde es auch ganz
mit
schlimm.
Mit dem Fell?
Ja,
oder? Okay.
Sie sagt, da sind die meisten Vitamine drin.
Nein, also Schale und Vitamine, okay, aber Pelz und Vitamine, ich weiß nicht. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich dann an Kiwi irgendwie wieder rangetraut habe. Ja, das war halt irgendwie so schon so ein bisschen lustig. Und dann hatten wir so eine Situation, dass wir haben uns gewünscht, nach Augsburg zu kommen. Nach vielem Hin und Her durften wir dann aus diesem Übergangslager nach Augsburg in ein anderes Übergangslager, sollten dann in die neuen Bundesländer kommen. Und meine Eltern hatten dann das Glück, dass sie über Bekannte, die schon in Augsburg gewohnt haben, mitbekommen haben, da gibt's eine Wohnung. Mhm. Und meine Eltern haben im Laufe der Zeit verbotenerweise Geld gesammelt, also D-Mark, ja, durftest du ja nicht haben. Und als wir ausgereist sind, haben sie das eben mitgenommen und dann haben sie diese Wohnung gemietet und da ging im Prinzip fast alles drauf, was sie halt an Geld hatten für diese Wohnung. Und die Wohnung war in einem total maroden Zustand. Also es war eine große 5-Zimmer-Wohnung, die aber seit Jahren leer stand. Wir sind da im Juni eingezogen.
1990 sind
1990,
ne?
Genau, im Juni eingezogen und da stand noch ein Tannenbaum drin von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und als mein Papa den anhob, dann rieselten die ganzen Nadeln. Also es sah wirklich Vogelwelt aus. So. Und dann haben wir versucht, die Teppichböden da zu putzen. Hast du einen Teppichboden angefasst, dann rieselte der dir durch die Finger. Und naja, also die Miete war auch horrend und meine Eltern haben dann der Tante von meiner Mama samt Familie irgendwie telegrafiert damals noch und haben gesagt, so, hey, wenn ihr nach Deutschland kommt, wünscht euch nach Augsburg zu kommen, wir haben eine Wohnung, die teilen wir uns. Und dann haben wir ein Jahr in dieser Wohnung gewohnt, in der es keine Heizung gab, keine Toilette. Wir hatten eine Toilette auf dem Stockwerk, die wir uns mit der Nebenwohnung geteilt haben. Und das war so meine erste Erfahrung in Deutschland. Und damals dachte ich schon irgendwie, es ging uns nicht so schlecht in Rumänien. Mhm. Wir hatten da halt eine Wohnung, die war okay. Meine Großeltern hatten einen großen Hof mit Garten und allem. Also der Staat war schon.
Also da haben Sie sich schon gefragt als Teenager, was machen wir eigentlich hier?
Ich war halt echt in einem blöden Alter. Mit 13 bist du in so einem Alter, kein Fleisch, kein Fisch.
Schwierig,
genau. Ich war noch nicht alt genug, um all die blöden Sachen, die in Rumänien gelaufen sind, halt irgendwie erlebt oder halt am eigenen Leib gespürt zu haben, aber halt irgendwie schon alt genug, um die schönen Erinnerungen mitzunehmen. Mhm. Und dann war ich in so einem komischen Schwebezustand, wo gehöre ich hin? Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich irgendwie hier heimisch gefühlt habe, auf jeden Fall.
Wo ist denn jetzt eigentlich Heimat für Sie?
Im Herzen.
Im Herzen.
Ja, also ich gehöre halt irgendwie so halb nach Rumänien, halb nach Deutschland. Ja. Ich habe meine Wurzeln sind in Anina. Da sind sie einfach. Mhm. Und meine Äste sind halt irgendwie in Deutschland.
Das ist doch ein schönes Bild.
Ja. Mhm. Und irgendwo dazwischen ist ganz viel ich. Also, ja.
Sie haben dann Abitur gemacht in Deutschland und haben studiert. Sie sind Fundraising-Managerin. Das müssen wir mal kurz erklären. Was macht man denn da? Also man sammelt Geld
Sammelt Geld für gute Sachen, genau. Also SOS-Kinderdörfer, UNICEF, das sagt ja jedem was. Ja. Das sind Fundraiser, die da arbeiten und eben drum bitten. Oder jetzt in der Vorweihnachtszeit, die ganzen Spendenbriefe, die kommen, werden von Fundraisern geschrieben. Mhm. Genau. Und irgendwie ist dieses Soziale wohl ordentlich in mir drin. Mhm. Das habe ich spannend gefunden, habe das dann studiert, habe auch lange Zeit in diesem Beruf gearbeitet, fand es auch toll. Ja, ich habe lange Jahre eine Stiftung geleitet, die international tätig war, große Veranstaltungen halt irgendwie organisiert im Adlon, im China Club und so, also schon sehr hochkarätige Sachen. Und irgendwann hat mein Leben dann beschlossen, na, die Komfortzone verlassen wir jetzt mal. Mhm. Und dann kam das mit diesen Haushaltsauflösungen, dass Claudia und ich entschieden haben, wir müssen da halt irgendwie gucken, dass wir mit den Sachen der Menschen einfach anders umgehen. Und so kam dann die Idee, wertvoll Haushaltsauflösungen zu gründen.
Aber wie sind Sie auf Haushaltsauflösungen gekommen, ausgerechnet? Weil ich meine, ganz ehrlich, jeden graust ja eigentlich davor. Ja, wenn ich meinen Keller anschaue, der ist seit Jahren ein Projekt in meinem Kopf, aber ich schaffe es einfach nicht. Also warum gerade das?
Durch den Verein, den ich für Rumänien gegründet habe, Viitor Zukunft, war es so, dass Leute auf mich zukamen und immer wieder gesagt haben, meine Eltern sind verstorben, das Elternhaus soll aufgelöst werden oder Großeltern oder Tante oder was auch immer. Kannst du bitte mal kommen und gucken? Das kommt eine Entrümpelungsfirma und es soll alles weggeschmissen werden. Da sind doch noch so viele gute Sachen, komm halt mal so. Und dann habe ich halt geguckt und dann dachte ich mir, okay, das und das und das und das und das kannst du alles mitnehmen. Und ich dachte mir, ich kann das ja nicht alles mitnehmen, weil, also ich kann das ja nicht alles in meiner Freizeit machen, funktioniert halt nicht. Und von einer sehr guten Freundin von mir ist die Mama verstorben und der habe ich geholfen, den Haushalt aufzulösen. Mhm. Und ich fand es einfach, also die kannte ich halt auch sehr gut und mochte sie. Und ich fand es so schrecklich, dass das Leben eines Menschen halt in blauen Säcken auf dem Müll landet. Das hat in dem Moment was mit mir gemacht.
Ja.
Und dann haben Claudia und ich beschlossen, es muss eine Art und Weise geben, eine Haushaltsauflösung zu machen, ohne den Hinterbliebenen das Gefühl zu vermitteln, es ist alles Müll. Mhm. Und einfach wertschätzend mit Sachen umzugehen, die Menschen mal geliebt haben und an denen sie hingen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, so, okay, Arschbombe. Wir machen das jetzt einfach.
Ja, wirklich. Naja, das ist einfach dieser Moment, wo man sagt, okay, wir springen da jetzt rein zusammen.
Ja.
Aber sie hatten sich ja beide auch, sie waren nicht allein. Das ist auch eine große Hilfe gewesen, oder?
Ja, wir hatten uns beide und Claudia ist ja auch sehr engagiert in dem Verein und kennt das alles auch vor Ort. Und wir haben gesagt, komm, wir machen es. Was sollen wir denn verlieren? Also
Durch Ihre Arbeit sind Sie ja regelmäßig wieder daheim in Rumänien, genau. Ein Teil Ihrer Heimat, Ihrer ja. Identität. Wie leben denn die Leute heute da, 2025?
Also ich würde jetzt mal sagen, stellen Sie sich irgendwie mal Deutschland vor 50 bis 70 Jahren vor. Also vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Nicht in allen Bereichen. Also Technologie funktioniert super. Wir haben in Annina eine bessere Internetanbindung als in Würzburg. Ja? Mhm. Da ist später ausgebaut worden. Da ist überall 5G, Glasfaser und so weiter. Das funktioniert natürlich alles. Handynetze überall. Also sowas wie hier, dass du manchmal so das Gefühl hast, Funkloch, Funkloch.
Da sind wir auch ein bisschen Entwicklungsland.
Ja, genau, das stimmt. Gibt es da nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so. Annina gehört halt einfach zu den ärmsten Regionen in Rumänien. Ja. Die Infrastruktur halt schwach durch diese Bergbaugeschichte. Landschaftlich wunderschön, aber ansonsten ist da halt einfach nicht viel außenrum. Und die Menschen leben sehr verbunden mit der Natur, sehr viel Selbstversorger, viele Gärten, in denen halt einfach die Lebensmittel angebaut werden. Viel, was eingeweckt wird, eingekocht wird, wird noch viel Hausschlachtung gemacht. Also ja.
Also alles tatsächlich wie vor sehr vielen Jahren
wie vor
in
sehr
Deutschland.
Vielen Jahren,
ja. Was brauchen die Menschen denn am dringendsten momentan?
Alles.
Alles.
Alles, was man sich halt vorstellen kann, was man zum Leben braucht. Und tatsächlich ist es gar nicht so sehr wahrscheinlich nur das Brauchen, ist auch so dieses, ich hätte gerne mal etwas oder ich würde mir gerne mal was leisten, was ich mir aber halt einfach nicht erlauben kann. Die Preise in Rumänien sind relativ hoch. Also so. Und der Durchschnitt von den Gehältern, vor allem in der Gegend, in der wir sind, liegt bei 500-600 €. Ja, und wenn du dann aber halt in den Supermarkt gehst und ähnliche Preise hast wie hier, also in Annina gibt es jetzt halt keine Ahnung, nur dreiviertel Jahr ein Penny. Wenn du zum Penny einkaufen gehst, hast du in etwa die Preise von einem Penny hier. Und das aber halt mit dem Gehalt von dort. Ja, das funktioniert halt nicht. Ja. Das heißt, die kaufen halt nur das, was sie wirklich brauchen und halt, ich sag jetzt mal irgendwie so Schnickschnack, der nicht überlebensnotwendig ist, aber der halt irgendwie dein Leben ein bisschen bunter, ein bisschen freundlicher, ein
eine
bisschen
schöne
fröhlicher.
Lampe, die es eigentlich nicht braucht.
Genau.
Oder solche Sachen sind
genau.
Das dann, oder?
Ist halt da einfach nicht drin.
Ja. Ja. Aber so fließend Wasser und sowas gibt es da schon überall.
Nicht überall.
Nicht überall.
Nein. Nein, wir haben Häuser, wir haben ein Projekt mit unserem Verein, das wir auch seit 5 Jahren, glaube ich, machen. Da versorgen wir täglich 25 Menschen, also mit Lebensmitteln, mit Holz. Wir zahlen Krankenhausrechnungen, Arztkosten und so weiter, machen Reparaturarbeiten am Haus. Da gibt es Häuser, die haben kein fließendes Wasser, keine Kanalisation.
Und Sie alphabetisieren auch Menschen, weil da gibt es tatsächlich auch viele erwachsene Analphabeten noch, ne?
Ja, es gibt viele erwachsene Analphabeten. Wir arbeiten zusammen mit einer Stiftung aus Italien, die haben da so ein Kinderzentrum und mit denen arbeiten wir viel zusammen und versuchen da über Bildungsprogramme, über Gesundheitsprogramme. Wir hatten eine Kinderärztin jetzt dabei, mit der wir innerhalb von 4 Tagen 120 Kinder untersucht haben, Zahnhygiene, solche Geschichten, also ja, man kann sich's nicht vorstellen. Also, und wir sprechen halt, es ist das, was ich mir immer denke, wir sprechen von einem Vollmitgliedsland der EU.
Der EU, und zwar seit 2007.
Schon lange.
Oder?
Ja,
ist das ist Rumänien
schon
in der EU,
lange.
Ne?
Ja, und von einem Land, da bist du halt in einer Stunde 20 Minuten von München aus hingeflogen, ja. Also es ist nicht Afrika, es ist kein Entwicklungsland. Wir sprechen von einem EU-Land.
So gut, dass wir jetzt mal hier darüber sprechen, weil ich glaube, das ist vielen nicht klar. Mir war das ehrlich gesagt auch nicht so klar.
Hat man ja auch so nicht auf dem Schirm, ja.
Sie bringen ja jedes Jahr auch Weihnachtspäckchen nach Rumänien, über 1000 Stück personalisiert. Kann man denn da noch was spenden oder ist es jetzt schon ein bisschen spät?
Spenden kann man immer. Also Weihnachtspäckchen jetzt schicken ist ein bisschen spät, weil wir tatsächlich am nächsten Wochenende in Rumänien sind und da die Päckchen verteilen.
Ah, okay.
Aber Spenden natürlich. Ich meine, wir sind ein Verein, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ohne Spenden würden wir nicht funktionieren. Ja, wir engagieren uns alle, die in dem Verein sind, ehrenamtlich. Das heißt, da kommt kein Geld raus, außer für die Projekte. Von dem her sind wir dankbar um jede Spende, egal wie klein und groß sie ist. Also wer geldlos werden möchte, vor allem jetzt noch kurz
sagen
vor Weihnachten.
Sagen Sie noch mal kurz, wie Ihr Verein heißt.
Der Verein heißt VITOR Zukunft. VITOR ist das rumänische Wort für Zukunft.
VITOR.
VITOR, genau. Mhm. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder die Situation, dass wir Holz kaufen müssen. In Annina kannst du nur mit Holz heizen, da gibt es kein Gas, keine andere Möglichkeit. Und ein Sterrholz ist teurer als bei uns hier. Mhm. Ja, die Menschen brauchen Holz.
Ja. Gibt es eigentlich irgendwas, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe mich das schon gefragt, wenn Sie jetzt die verschiedenen Mentalitäten auch betrachten zwischen jetzt Ihrer Heimat in Bayern und jetzt Ihrer Heimat in Rumänien, was wir von den Menschen dort lernen können?
Auf jeden Fall. Offenheit. Offenheit und Herzlichkeit ist vielleicht ein bisschen hart, aber also bei uns in der Straße, ja, wir haben auch ein Haus in Rumänien, bei uns in der Straße, wenn du irgendetwas willst, dann gehst du einfach zu deinem Nachbarn. Da ist keine Tür abgesperrt und gar nichts. Mhm. Ja, so, dann, ich kenne alle Menschen in unserer Straße, alle. Ja, in Würzburg, wo wir wohnen, kenne ich die wenigsten Menschen. Also tatsächlich nicht mal meine nächsten Nachbarn, weil da halt jeder irgendwie so hinter verschlossenen Türen halt abends schön die Rollos runter.
Hinter großen Hecken.
Hinter großen Hecken, genau so. Wo ich mir auch manchmal denke, also wir leben hier in Deutschland, nicht alle, aber viele halt irgendwie schon ein sehr privilegiertes und luxuriöses Leben verglichen mit anderen Leben. Also nicht falsch verstehen, ja. Aber wir haben es irgendwie geschafft, Zäune um unser Leben und unser Herzen halt irgendwie zu schließen. Ich weiß nicht, ob irgendwie aus einer Sorge heraus, dass der andere bloß nicht sieht, was habe ich, was bin ich, was mache ich, um kein Neid zu erzeugen. Und das ist in Anina nicht der Fall. Da sind die Türen offen, da sind die Fenster offen, da stehen die Leute auf der Straße, man ratscht mal mit dem. Das ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber die Menschen sind füreinander da. Und wenn Hilfe gebraucht wird, springt man füreinander ein.
Wenn Sie in so ein Haus kommen, das ist voll mit Möbeln, Geschirr, Kleidung, persönliche Gegenstände, Tagebücher, Briefe und so weiter. Sie haben vorhin schon gesagt, das ist für Sie auch oftmal bewegend, weil sie ja da Zugang bekommen zu allem, was sie da dann entsorgen oder weitergeben. Erinnern Sie sich da an einen Moment, wo Sie dann auch mal kurz innegehalten haben und gesagt haben, so, oh wow, wo bin ich jetzt hier eigentlich?
Ja, viele. Also es gibt viele berührende Momente. Wir hatten, das war tatsächlich eine unserer ersten Haushaltsauflösungen, da waren wir gerade im Arbeitszimmer zugange. Es waren zwei Schwestern, die uns beauftragt haben und das war so ein richtiges Arbeitszimmer, wie man sich das halt denkt, wie von einem von einem Unternehmer. Die hatten eine Firma, die Eltern, und da war halt alles voll, ne, was mal so hat, Ordner und was weiß ich so. Und dann haben wir da halt geräumt, haben geguckt, was kann weg, was sind noch persönliche Sachen, dann hinterlegen wir die für die Angehörigen, dass die nochmal durchgucken. Und dann waren wir gerade am Schreibtisch zugange und dann ziehe ich so eine Schublade auf und habe gemerkt, da ist irgendwie noch was. Und da habe ich da unten so ein bisschen halt rumgefummelt, um zu sehen, und da war so ein kleiner Verschluss. Und da habe ich den aufgeklappt und dann konnte man so eine Glasscheibe rausziehen.
Oh, wie so ein Geheimfach.
Ja, voll, wie so ein Geheimfach. Und ich ziehe das raus und gucke und dann dachte ich mir so, oh Gott, schlucken. Und dann habe ich Claudia gerufen und gesagt, guck mal. Und dann war da so eine kleine Schublade und unter diesem Glas war ein Herz ausgeschnitten und da stand drauf, ich liebe dich. Und dann haben wir das den beiden Schwestern gezeigt und da flossen total die Tränen, weil sie gesagt haben, sie wussten, dass da wahrscheinlich irgendwo ein Geheimfach sein muss, aber sie haben es nicht rausgefunden, wo das halt ist. Und dann haben sie halt erzählt, dass ihre Eltern eben eine sehr liebevolle Beziehung miteinander hatten und dass die Mama für den Papa dann immer so kleine Liebesbotschaften hinterlegt hat und so. Und boah, das war dann schon, also da sind schon bei uns auch ein paar Tränchen gekullert. Das ist schon sehr bewegend, ja.
Wie hat diese Arbeit denn Sie persönlich verändert?
Ich hadere manchmal so ein bisschen mit mir, weil ich so schludrig bin mit Fotos. Ich wünschte mir immer, ich würde mehr Fotobücher machen und sowas. Ne? So. Mit der digitalen Fotografie, mit Handy, ich habe die alle in irgendeiner Cloud halt hängen.
Wie
ja,
die alle.
Ich komme einfach nicht in die Puschen, mich da halt irgendwie zu sortieren. Und dann, ja, dann hadere ich immer so mit mir. Und inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass ich mit dem Hadern ziemlich aufgehört habe, weil gerade Fotos, was wir Fotos wegschmeißen aus diesen Häusern, das ist unbeschreiblich. Viele Diakästen, viele Fotoalben, wo die Leute dann sagen, ja, ich habe mir ein, zwei Sachen rausgenommen, was ich auch total verstehe. Ja, jeder hat einen vollen Hausstand, keiner hat irgendwie Platz. Was willst du denn damit? Und dann denke ich mir immer, ich habe so ein paar Fotos, die hängen an unserer Wand. Meine Kinder haben auch Fotos, meine Eltern haben Fotos. Es ist gut, so wie es ist. Ich bewahre die Erinnerungen in meinem Herzen, aber ich hänge nicht mehr so sehr dran. Es muss irgendwie alles ausgedruckt und sortiert und irgendwo hinterlegt werden, weil mal ganz ehrlich, wie oft schaut man sich die Sachen an?
Also loslassen ist es auch, ne?
Loslassen, ja.
Nicht nur von Fotos, sondern wahrscheinlich generell
von
so.
Ja, vielen Sachen.
Ja. Ja. Weil das ist ja so, Ihre Arbeit ist ja ein ständiges Loslassen.
Ist ein ständiges Loslassen. Und ein ständiges Überlegen, freut sich jemand noch drüber? Bringt sie jemandem noch was? Mhm. Ja.
Und das ist für Sie aber auch ein Motor, ne? Dieses freut sich jemand drüber.
Total. Ja. Also wir könnten das, was wir machen, nicht machen, wenn wir nicht wüssten, dass sich Menschen darüber freuen. Mhm. Unser Job ist echt ein Knochenjob. Also,
ich glaube es
Ihnen. Ja, wir haben auch echt so ein, ich weiß nicht, wir haben so einen Lauf, dass wir ganz oft beauftragt werden zu dritter Stock ohne Aufzug, enges Treppenhaus. Ich würde so gerne mal ein Bungalow ausräumen. Ernsthaft, oder halt irgendwie gerne 10. Stock mit einem Lastenaufzug. Ja. Also finde ich mega. Wir machen das andere auch und wir machen es gerne und wirklich mit ganz viel Herzblut. Aber ich fände es schon schön, mal so ein bisschen unanstrengendere Sachen zu tun. Und bei jeder Couch, die wir dann runterschleppen, denke ich mir immer so, du kleines Aas. Und dann denke ich mir, okay, Entschuldigung, irgendjemand freut sich über dich. Wir nehmen dich mit, du wirst jemandem Freude bringen, dann geht's schon wieder.
Was das für ein Motivationsschub ist dann, oder? Wenn man weiß, in Rumänien gibt es eine Familie, die sich richtig freut drüber, ne?
Ja.
Wow. Das ist wirklich toll. Ja. Was waren denn so die herausforderndsten Einsätze bisher?
Wir hatten mal ein Klavier.
Och.
Das war wirklich fies.
Haben Sie das aber nicht bitte zu zweit getragen?
Nein,
oder?
Nein, da gut. Hatten wir dann unsere Männer noch dabei. Ja. Aber das war fies. Klaviere sind, weil die sind halt auch, die sehen immer so riesig aus, sind sie ja auch, aber die sind ja so filigran im Herzen. Ne? Da schubst mich nicht von links,
sein, ja.
Schau mich nicht von rechts an. Ne? Also die wollen ja schon irgendwie mit viel Sorgfalt behandelt werden. Und das war auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, ey, ein Klavier nach Rumänien bringen, das ist ja total gaga. Was machen wir damit? Auf den Müll schmeißen geht ja irgendwie, also geht gar nicht. Für uns wäre es nicht gegangen. Da haben wir einen Aufruf gemacht auf Facebook und haben gesagt, hier, dieses wunderschöne Stück sucht ein Zuhause. Und total klasse, wir hatten ganz viele Anfragen. Mhm. Und dann kam jemand von, ich weiß gar nicht, 150 Kilometern entfernt mit einem Riesenhänger, um dieses Klavier abzuholen. Und voll schön, der hat uns dann ein Foto geschickt, wie das bei ihm daheim stand und seine Tochter nimmt jetzt Klavierunterricht.
Toll. Das ist so schön, ne, dass das dann immer weitergeht und andere Menschen so viel Freude damit haben.
Und auch, dass wir dann so positive Rückmeldungen halt bekommen. Ich sage immer, wir gehen in diese Häuser als Fremde und gehen als Freunde. Das ist so schön.
Ja, toll. Ja. Wir haben in dem Lebenslauf vorhin gehört, dass Ihre Arbeit manchmal auch schon durchaus skurril war. Was ist denn da so passiert schon?
Wir hatten einmal einen sehr speziellen Auftrag. Also wir betiteln dieses Haus immer gerne als Pornohaus.
Ach du Schreck.
Ja, also so, da ist niemand Altes verstorben. Das hat ja andere Gründe, weshalb dieses Haus geräumt werden musste. Mhm. Und das war schon sehr speziell. Wir kamen da rein und dachten im ersten Moment auch so, oh wow, okay, sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Und ja, also wir haben es, glaube ich, die ersten zwei Tage so ein bisschen als Bildungstage gesehen. Also,
gab es da Filmchen oder was?
Alles, also alles, was man sich, ich meine, da ist 50 Shades of Grey, ist irgendwie eine gute Nachtgeschichte gegen. Das war großes Kino.
Was haben Sie denn damit gemacht, wenn ich mal fragen darf? Entsorgt wahrscheinlich, oder?
Die meisten Sachen tatsächlich entsorgt und bei den anderen, also bei ein paar anderen Sachen haben wir, es gibt ja Sammler auch für diesen Markt, ja, also es gab halt viele Fotos, also es gab zum Teil auch wirklich schöne Sachen, Pin-Up-Geschichten und so weiter. Ne?
Also einfach erotische Sachen.
Erotische, genau, ja, okay. Wo wir dann gefragt haben, so, hey, gibt es jemanden, der halt da irgendwie noch was damit anfangen kann, aber die meisten Sachen haben wir tatsächlich entsorgt. Mhm. Vielleicht hätten die jemanden auch Freude gebracht, aber so weit konnten wir da nicht denken.
Nee, also das fände ich auch ein bisschen schräg, wenn man sowas dann bei Facebook inseriert. Aber wirklich. Wenn es jetzt jemanden mal angehen will, ja, selber mal ein bisschen klar Schiff zu machen, es muss ja nicht immer gleich eine Haushaltsauflösung sein, aber bei vielen ist es ja so, der Keller, der Dachboden, da denkt man mal kurz dran und dann stellt man es wieder schön hinten an und prokrastiniert ganz wunderbar. Ja. Haben Sie denn ein paar Tipps oder vielleicht drei richtig gute Tipps zum Entrümpeln?
Ja, also all das, was man in Kartons stehen hat und sich denkt, ich gucke da einfach nochmal nach und das sind tolle Sachen, die brauche ich noch. Nee, die braucht ihr nicht mehr. Weg damit. Mhm. Nein, also wirklich, all das, was in Kartons steht, braucht man nicht mehr. Oder all das, was im Schrank ganz hinten steht, braucht man nicht mehr. Es sei denn, es ist das tolle Weihnachtsgeschirr, das einmal im Jahr rauskommt, na klar, behält man das. Mhm. Aber all das, wo man sich denkt, ganz schlimm finde ich auch, wir haben bei so vielen Haushaltsauflösungen unfassbar tolles Geschirr, das nie benutzt wurde. Ah. Wo ich mir immer denke, Mensch, benutzt es doch. Benutzt es. Und wenn es dann irgendwie einen Schmiss hat oder der Goldrand abgeht, na, so what?
Yeah.
Du lebst jetzt. Das war das, was ich im Lebenslauf gerade auch, was genau. Sie mir in deinen Mund gelegt haben. Wir leben jetzt. Was bringt mir das schönste Geschirr im Schrank, wenn ich es halt nie benutzt habe und mir immer denke, für eine andere Situation. Nee, jetzt. Das wäre immer, wo ich mir denke, ach Gott, macht's doch. Und was wir ganz oft haben, ist, wo Claudia und ich uns manchmal angucken und uns denken so, warum? Die haben es einmal in der Hand gehabt und haben es auf den Dachspeicher gestellt oder in den Keller. Wohlwissend, sie nehmen es nie wieder. Warum schmeißen sie es nicht einfach weg?
Das generell Sachen
was halt
jetzt.
Auch immer. Wie oft haben wir irgendwelche Schränke, die schon auseinandergebaut sind und die Leute machen sich die Mühe, die halt irgendwie vom zweiten Stock in den vierten oder fünften Stock unter das Dach zu stellen und dann steht es halt da und staubt vor sich ein und die wissen eigentlich genau, aber man denkt sich, oh, ist eigentlich noch zu schade drum.
Wie kriegen Sie das denn daheim hin?
Können wir die Frage überspringen? ich habe ja so wenig Zeit, daheim zu räumen, weil ich woanders räumen muss. Ja, mich packt ein-, zweimal im Jahr so der Rappel, dann gehe ich wie so ein Feldwebel durch alles durch und dann räume ich und räume ich und räume ich und dann denke ich mir so, ach Gott, dann hocken mein Mann und ich da und sagen, wir haben echt ein schönes Zuhause. Mhm. Ja, und dann fange ich halt wieder an, irgendwie zu arbeiten. Also wir sind halt beide voll berufstätig und dann denke ich mir, okay, irgendwann kommt wieder der Tag, wo wir wieder ein schönes Zuhause haben, weil halt... Es steht dann alles irgendwie so rum und ich denke immer so, es ist immer ordentlicher bei anderen, wenn ich gehe, wie daheim. Also ich versuche mich schon zu sortieren. Es ist jetzt nicht das Hyperchaos, aber Also puristisch ist unsere Wohnung nicht.
Aber es ist doch auch ganz schön, oder? Dass sie da nicht so perfekt sind.
Ja, wir haben ein sehr gemütliches Zuhause.
Wie alt sind Ihre Kinder jetzt eigentlich?
20 und 22.
Und sind die denn immer mal dabei gewesen dann, wenn Sie nach Rumänien gefahren sind oder Sachen hingebracht haben?
Ja, also meine Tochter, die fährt jetzt dieses Jahr auch wieder mit. Mhm. Die hat auch direkt nach dem Abi, war den halbes Jahr in Rumänien und hat ein freiwilliges soziales halbes Jahr dort gemacht. Mhm. In diesem Kinderheim, mit dem wir zusammenarbeiten. Mein Sohn ist auch immer wieder mit dabei, aber der ist jetzt gerade noch in seiner Lehre. Mhm. Und die sind da mit dabei.
Hat die das verändert, dass sie da Einblick bekommen haben, schon sehr früher in eine andere Welt?
Nee, nicht. Die kennen das ja. Also die kennen das von klein auf. Die waren auch schon immer damit beschäftigt, halt irgendwie Spielsachen auszusortieren für die Kinder in Rumänien. Wussten, dass ihre Sachen da hingehen, waren von klein auf damit involviert. Also die hatten gar keine andere Chance. Die sind damit reingewachsen.
Ja, ja. Dieser Verein, mit dem Sie da vor Ort tätig sind, den Sie ja vor den Haushaltsauflösungen schon hatten, ne? Der hat ja auch Menschen bewegt zur Selbsthilfe. Da gibt's ja vor Ort auch dann ganz viele Ehrenamtliche, die sich engagieren, ne? Was machen die denn da?
Das ist total klasse. Da hat sich so eine unfassbar schöne Community entwickelt. Wir haben plötzlich eine Ehrenamtsstruktur vor Ort. Die sind jetzt momentan zum Beispiel gerade damit beschäftigt, einen Weihnachtsmarkt aufzubauen. Mhm. Das zweite Jahr. Wir haben letztes Jahr das erste Mal einen Weihnachtsmarkt in Annina gehabt, haben wir gedacht, komm, wir probieren es mal. Und jetzt dieses Jahr wird es wirklich was viel Größeres, also in Zusammenarbeit mit der Stadt, mit den Schulen. Und die machen die ganze Deko selbst, also die basteln die Deko selbst. Dann kommen natürlich auch viele Sachen aus den Haushaltsauflösungen dann auf den Weihnachtsmarkt, wo dann Bäume dekoriert werden. Da gibt's eine Fotoecke, da wird eine Bastelstube eingerichtet für Kinder. Da werden Plätzchen gebacken und so weiter. Und da kommen auch viele Sachen, die wir bei den Haushaltsauflösungen mitnehmen, dann gleich vor Ort halt irgendwie in den Gebrauch. Wir organisieren ein-, zweimal im Jahr Flohmärkte und da sind unsere Ehrenamtlichen dann eben auch mit dabei. Die sind mit dabei, wenn wir die LKWs hinschicken. Also wir beladen die LKWs in Würzburg und die sind dann vor Ort, wenn sie die LKWs abladen. Die wissen, welche Menschen gerade die größte Not haben, was die brauchen, bringen die Sachen dann auch hin. Über die kriegen wir auch die ganzen Rückmeldungen, wer braucht gerade Hilfe in welchem Bereich. Also
und da kommt jede Menge zusammen natürlich, auch an Geld dann, ne, bei Flohmärkten und so weiter.
Ja, also in Lei, in Euro nicht so sehr. Ja, das ist ja 1:5 der Wechselkurs. Und bei unseren Flohmärkten geht es im Prinzip gar nicht darum, halt irgendwie da Mords Geld zu machen, weil also die Menschen vor Ort haben nicht so viel Geld. Wir sprechen da nicht von deutschen Flohmarktpreisen. Klamotten verlangen wir zum Beispiel 2 Lei. Das sind umgerechnet halt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Cent oder so. Mhm. Und zwar egal, ob es ein T-Shirt ist oder ein Wintermantel. Ja. Wir haben da so einen Einheitspreis. Da geht es im Prinzip eher darum, dass die Menschen sich selbst die Sachen aussuchen können und nicht das Gefühl haben, so ich bin von Almosen abhängig.
Ich muss zur Kleiderkammer und kriege das zugeteilt.
So. Genau, die kommen und können sich aussuchen, was sie wollen. Und auch da haben wir immer noch Leute, die einfach auch diese 30, 40 Cent nicht haben und die kriegen dann von uns aber einen großen Sack und wir sagen ihnen, pack ein, was du brauchst. Und
toll.
So, wenn du einen Lei geben kannst, dann ist super für den ganzen Sack und wenn du nichts geben kannst, dann kommst du das nächste Mal und hilfst mit den LKW entladen. Also einfach, dass halt ein bisschen eine Gegenleistung ist und eine Wertschätzung. Mhm. Ja.
Und ein Kinderarztprojekt haben Sie da auch an den Start gebracht. War da ein Mangel an Kinderärzten?
Und eine Kinderärztin aus Würzburg war dabei. Auch total schöne Geschichte. Das war eine unserer Auftraggeberinnen. Wir haben ihr Schwiegerelternhaus geräumt. Da hat sie uns kennengelernt. Und fand es toll, was wir halt machen und auch mit dem Verein. Und die hat dann nach dem Auftrag beschlossen, sie wird Mitglied bei uns im Verein. Also sie, ihr Mann und der eine Sohn sind dann Mitglied geworden im Verein. Und wir sind befreundet inzwischen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so, hey, ich würde mich da gern mehr einbringen, aber was kann ich denn tun? Und dann habe ich gesagt, du könntest dich einbringen, dich mit deinem Beruf. Wir haben keinen Kinderarzt vor Ort in Annina. Und dann habe ich eben mit diesem Kinderzentrum gesprochen, habe gesagt, so, ich hätte hier eine Freundin, die würde da was machen. Und also die konnten ihr Glück kaum fassen. Die haben gesagt, so klar, bring sie mit. Naja, und dann haben wir eben ein Kinderarztprojekt gemacht, in dem, wie gesagt, in 4 Tagen 120 Kinder da mal gerade untersucht wurden.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und sie kam dann von München nach Temeswar geflogen. Mhm. Da haben wir sie abgeholt und dann haben wir dieses Projekt in Annina vor Ort gemacht.
Und sie hat sogar ein Leben gerettet schon, ne?
Ja, also eine ganz furchtbare, sehr bewegende Geschichte. Da kam eine Mama mit ihrem 5 Tage alten Säugling und Wilma, so heißt die Kinderärztin, hat schon, als sie das Baby ausgepackt hat, gesehen, mit dem Kind stimmt was nicht. Er war sehr, sehr dünn, also so ein sehr dünne Ärmchen, sehr, wirkt ja auch ein bisschen apathisch. Und dann hat sie gesagt, frag sie mal, wie das ist mit Milch, kann sie ihn stillen und so. Und dann, ich habe gedolmetscht und dann hat sie gesagt, ja, sie legt ihn halt ganz oft an, aber sie hat so das Gefühl, er wird halt nicht satt. Und dann hat sie die Mama untersucht und hat festgestellt, die hat einfach nicht genügend Milch. Und dann habe ich gesagt, du müsstest zufüttern. Dann hat sie gesagt, ich habe kein Milchpulver und ich habe kein Fläschchen. Und dann habe ich gesagt, aber was gibst du ihm denn zu essen? Ja, sie hätte jetzt von irgendjemandem so ein Päckchen Milchpulver bekommen. Das hat die dann auf dem Ofen halt warm gemacht und hat das Kind an die Brust gelegt und hat sich auf ihre Brust quasi die Milch drauf geträufelt, in der Hoffnung, dass in diesem München halt was ankommt. Und dieses Kind war kurz vorm Hungertod. Ja, wir haben den dann bei uns behalten den ganzen Tag, haben ihn in so eine kleine Wanne gelegt, haben da Klamotten von uns außenrum gelegt und dann bin ich erstmal in die Apotheke gerannt und habe halt da Babyfläschchen gekauft, Milchpulver gekauft, Spritzen gekauft, dass wir ihn halt irgendwie, also mit der Spritze halt ein bisschen Milch in sein München. Das war ganz entsetzlich.
Und sie hatte das nicht, weil sie es sich nicht leisten konnte.
So kann sie es nicht leisten. Ja.
Oh. Also ich muss schon sagen, ihre Arbeit, die sie da machen, ich finde es toll, ich finde es ganz beeindruckend und
danke.
Ja, ich hoffe, da finden sie jetzt auch dadurch, dass sie bei uns zu Gast waren, ganz viele neue Unterstützer und Förderer, weil also ich glaube, da kann man sich gar nicht genug engagieren. Also wow, das ist ganz Gänsehaut, echt. Ja. Zum Schluss kriegen unsere Gäste immer dieselbe Frage. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ich würde meinem 20-jährigen Ich raten, sich nicht so viele Sorgen zu machen. Ich bin so ein Mensch, ich denke immer so viel drüber nach. Viele, die mich nicht gut kennen, die erleben mich als, also ich wirke sehr extrovertiert und sehr lebensbejahend und fröhlich und man sieht mir selten an, wenn ich irgendwie Kummer habe oder Sorgen habe. Ich bin jemand, für den nach außen hin das Glas immer halb voll ist, aber ich mache viele Sachen in mir und mit mir aus. Also ich trage so Probleme nicht nach außen und ich würde mir raten, vertrau mal mehr auf dich und auf deine Intuition und auf dein Bauchgefühl und sag ruhig auch mal öfter Nein.
Und lebe jetzt, ne?
Lebe jetzt, ja.
Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Danke Ihnen.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.